Wir leben in einer bunten Welt und in unserer bunten Welt, da gibt es ja viele unterschiedliche Vorstellungen über Jesus Christus und auch über das Anliegen, was er hatte. Es gibt manche Menschen, die denken, Jesus war vor allem ein moralisches Vorbild. Er hat Liebe verkörpert und ist so ein Vorbild für alle Menschen. Andere denken, er war vor allem ein Wunderheiler. Er konnte besondere Dinge tun mit seiner besonderen Macht. Er hat Wasser zu Wein verwandelt. Er hat das Brot vermehrt. Wieder andere denken, Jesus war vor allem ein Prophet, der Gottes Botschaft an Menschen weitergesagt hat. Die ganze muslimische Welt denkt so, Jesus war nur ein Prophet. Manche Menschen denken ein bisschen anders. Sie halten Jesus für einen Revolutionär, der damals gegen die römische Unterdrückung gekämpft hat und Menschen so befreien wollte. Und am Ende ist das dann halt gescheitert und er wurde gekreuzigt. Und wieder andere Menschen halten Jesus für einen Betrüger. Er habe sich als jemand ausgegeben und Dinge über sich behauptet, die gar nicht stimmen. Und viele sind dann angeblich auf seine Tricks reingefallen. So seht ihr, es gibt viele unterschiedliche Vorstellungen über Jesus Christus. Und genau das ist das Thema, mit dem wir uns heute auch beschäftigen wollen. Wir schauen auf Markus Kapitel 1, die Verse 29 bis 39. Und in diesem Text aus Gottes Wort, da wird die Frage beantwortet, wozu ist Jesus gekommen? Was war sein Ziel? Was wollte er erreichen? Und ich will dich persönlich gleich am Anfang fragen, was denkst du denn ganz persönlich über Jesus Christus? Was denkst du, wer er war? Was denkst du, was er erreichen wollte? Und ich hoffe und bete, dass du heute tiefer begreifen darfst, wer er wirklich war und was wirklich sein Auftrag gewesen ist. Ich lade euch ein, eure Bibeln mit mir aufzuschlagen zu Markus Kapitel 1, die Verse 29 bis 39. Und wir wollen diesen Text aus Gottes lebendigem Wort gemeinsam lesen. Und alsbald gingen sie aus der Synagoge und kamen in das Haus des Simon und Andreas mit Jakobus und Johannes. Und die Schwiegermutter Simons lag da nieder und hatte das Fieber. Und alsbald sagten sie ihm von ihr. Da trat er zu ihr, fasste sie bei der Hand und richtete sie auf, und das Fieber verließ sie und sie diente ihnen. Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen, und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren, und trieb viele böse Geister aus und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen noch vor Tage stand er auf und ging hinaus, und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Simon aber und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Und er sprach zu ihnen, lasst uns anderswo hingehen, in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die bösen Geister aus. Wir wollen miteinander beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und jetzt auch für diesen Text aus deinem Wort. Danke, dass wir jetzt gemeinsam auf dich hören dürfen und wir flehen dich an, dass du zu uns redest, dass deine wunderschönen, herrlichen und wahren Worte in unser Herz hineindringen. Wir bitten dich, dass du uns die Herrlichkeit von deinem Sohn Jesus Christus zeigst. Zeig uns seine Liebe für uns, zeig uns seine Macht und zeig uns, was du Wunderbares für uns in ihm getan hast. In Jesu Namen. Amen. Ich habe diesen Text aus Gottes Wort in zwei Teile für uns aufgeteilt und so wollen wir ihn auch anschauen. Wir wollen starten mit den Versen 29 bis 34. Dort sehen wir, wozu ist Jesus auch gekommen? Und dann ab Vers 35, wozu ist er vor allem gekommen? Und wir starten direkt mit dem ersten Punkt, wozu Jesus auch gekommen ist. Und wir denken mal ein bisschen daran, wie das Markus-Evangelium begonnen hat. Markus beginnt sein Evangelium mit Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer war der Wegbereiter für Jesus, der ihn vorbereitet hat. Und Johannes war auch der, der Jesus getauft hat. Wahrscheinlich kennt ihr die Geschichte von der Taufe Jesu. Dort kam der Heilige Geist in einer Taube auf ihn und aus dem Himmel kam die Stimme von Gott, dem Vater: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Direkt nach der Taufe wurde Jesus dann vom Satan in die Wüste geführt. Er wurde dort geprüft vom Satan und er hat die Prüfung bestanden. Und so hat Jesus dann seinen wunderbaren Dienst begonnen, indem er das Evangelium verkündigt hat. Ihr könnt mit mir lesen in euren Bibeln Markus 1, Vers 15. Da hat Jesus gesagt: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Danach hatte Jesus seine ersten 4 Jünger berufen. Jesus hat 4 jungen Männern befohlen, ihren Beruf zu wechseln. Er hat ihnen quasi gesagt: Bisher seid ihr normale Fischer, aber wenn ihr mir nachfolgt, dann mache ich euch zu Menschenfischern. Wahrscheinlich haben diese jungen Männer noch nicht verstanden, was Jesus genau damit meint, aber sie sind ihm gefolgt. Und dann kam Jesus nach Kapernaum an einem Sabbat, an einem Samstag. Und er hat in dieser Stadt Kapernaum ganz besonders gewirkt. Er ist dort in die Synagoge gegangen, er hat dort gelehrt und zwar mit Vollmacht. Und er hat seine Vollmacht dann auch unter Beweis gestellt. Es war nämlich dort ein Mann in der Synagoge, der von einem Dämon besessen war. Und Jesus hat dem Dämon befohlen, auszufahren. Und genau das ist dann auch passiert. Und so haben die Menschen gestaunt über die Vollmacht von Jesus, als er gelehrt hat und als er diesen Dämon ausgetrieben hat. Und sehr schnell hat sich das Gerücht von Jesus in ganz Galiläa verbreitet. Überall hat man von ihm erzählt: Hast du schon gehört von Jesus und was er kann? Und dann kommen wir zu unserem Text ab Vers 29. Es war immer noch Sabbat und Jesus geht mit seinen Jüngern zum Haus von Simon und Andreas. Aber als sie zu Hause angekommen sind, da zeigt sich schnell, dass es ein Problem gibt. Die Schwiegermutter von Simon ist krank. Wir lesen nochmal Vers 30. Und die Schwiegermutter Simons lag da nieder und hatte das Fieber. Und alsbald sagten sie ihm von ihr. Also Simon ist mittlerweile ein Jünger Jesu, er folgt Jesus nach und immer noch ist ihm seine Familie wichtig. Seine Schwiegermutter ist krank und das ist ihm wichtig, das ist auch den anderen Jüngern wichtig und deswegen berichten sie Jesus von ihr. Und sie hatten ja gerade eben Jesus erlebt. Sie hatten gerade eben erlebt, was Jesus für eine Vollmacht hat. Und deswegen, wenn sie Jesus von dieser kranken Frau berichten, dann haben sie sicherlich im Hinterkopf, Jesus kann der Schwiegermutter helfen. Deswegen erzählen sie ihm von ihr. Wir lesen, dass die Schwiegermutter Fieber hatte. Wenn man heutzutage Fieber hat, dann ist es ja nicht besonders angenehm. Aber damals war das noch gefährlicher als heutzutage. Aber Jesus kümmert sich um diese kranke Frau. Vers 31, da trat er zu ihr, fasste sie bei der Hand und richtete sie auf und das Fieber verließ sie und sie diente ihnen. Ich kann mir gut vorstellen, wie Jesus diese Frau liebevoll berührt hat und ihr aufhilft. Er kümmert sich um sie und schlagartig ist sie gesund. Das Fieber verlässt sie. Das heißt, wenn der wunderbare Arzt Jesus ans Werk geht, dann macht er keine halben Sachen. Wenn er heilt, dann heilt er vollständig. Und am Ende von Vers 31, da sehen wir dann, wie die Frau darauf reagiert. Jesus greift in ihr Leben ein und sie antwortet darauf, indem sie Jesus anfängt zu dienen. Sie bewirtet Jesus und seine Jünger. Das bedeutet, die Frau hat etwas verinnerlicht, worüber Jesus später noch häufiger reden wird, nämlich wer ein Nachfolger Jesus sein will, der muss ein Diener sein. Und ich denke, so ist diese Frau ein echtes Vorbild für uns. Sie erlebt, wie Jesus in ihr Leben eingreift und deswegen dient sie ihm. Und es darf bei uns ganz genauso sein. In unser Leben hat Jesus auch eingegriffen und wir dürfen darauf antworten mit Dienst. Aber Jesus ist nach dieser einen Heilung noch nicht fertig an diesem Tag, sondern eine große Aufgabe kommt noch vor ihn. Und wir lesen nochmal die Verse 32 bis 34. Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren, und trieb viele bösen Geister aus. und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Wir sehen hier, Jesus tut Wunder. Die Sonne ist mittlerweile untergegangen, das bedeutet, der Sabbat war vorbei. Jetzt konnten sich die Juden wieder frei bewegen. Und was tun sie? Sie bringen zu Jesus alle Kranken und Besessenen. Die Menschenmassen, die haben sich versammelt vor diesem Haus, in dem Jesus gerade ist. Die ganze Stadt Kapernaum hat sich in ein großes Krankenhaus verwandelt. Wir sehen hier auch, Jesus ist bekannt geworden. Und wir sehen, dass diese Menschen, die damals gelebt haben, dass sie ihre Hilfsbedürftigen jetzt zu diesem bekannten Jesus bringen. Das heißt, sie hatten die Erwartung an Jesus, er wird helfen. Die Not der Menschen damals, die muss groß gewesen sein. Sie haben auf alle Arten am Körper gelitten. Damals war die Hygiene ja nicht so gut wie heutzutage. Es gab auch kein Gesundheitssystem, was den Menschen helfen konnte. Und so stellte sich die Frage, wer wird den Kranken helfen? Viele waren körperlich krank. Und der Text zeigt uns aber, dass es auch andere gab, die nicht am Körper krank waren, sondern die geistlich krank waren. Der Text spricht hier von Besessenen und damit meint er Menschen, die böse Geister, also Dämonen hatten, die sie geplagt haben. Heutzutage glauben ja viele in unseren westlichen Ländern nicht mehr daran, dass es sowas gibt. Aber es ist eine Realität. Es gibt böse Mächte in dieser Welt und manchmal nehmen sie die Kontrolle über Menschen. In Deutschland, da haben wir heutzutage ja viele Ärzte, zu denen wir gehen können, wenn uns irgendwas fehlt. Es gibt viele Spezialisten, die in bestimmten Bereichen genau die richtigen Ansprechpartner sind. Also wenn unser Zahn weh tut, dann können wir zum Zahnarzt gehen. Wenn wir Halsweh haben, dann können wir zum HNO gehen. Es gibt viele Spezialisten für alles Mögliche. Aber seht ihr, bei Jesus, da war das ganz anders. Jesus ist nicht ein Spezialist nur für manche. Er ist für alle genau der Richtige. Er kann allen helfen. Was auch immer die Menschen für ein Leiden haben, bei Jesus sind sie genau richtig. Und genau das tut Jesus. Er verzichtet auf seinen Feierabend, auch wenn er ihn wirklich verdient hätte. Er hat schon so viel gemacht an diesem Tag. Er legt nochmal eine Spätschicht ein. Er schenkt diesen bedürftigen Menschen seine Zeit. Ich denke, Jesus wird uns hier vorgestellt als ein Herr voller Liebe. Jesus liebt die Menschen. Er kümmert sich um sie. Er hat, wenn er kranken Menschen begegnet, nicht die Angst, dass er sich jetzt selber ansteckt und geht irgendwie auf Distanz, sondern er verbringt gerne Zeit mit den Kranken und er will ihnen helfen. Wenn er leidende Menschen sieht, dann schaut er nicht weg. Er geht nicht auf Distanz, sondern er beschenkt die Menschen in Not mit seiner Gegenwart. Und ihr Lieben, so ist unser Herr auch heute noch. Er liebt uns Menschen. Er liebt besonders die Kranken und die Schwachen. So war er damals und so ist er auch heute. Das bedeutet für dich, Jesus liebt dich. Du kannst dich mit allem, was dir fehlt, zu ihm wenden. Egal in welcher Not du dich befindest, Jesus ist genau der Richtige für dich. Er liebt dich. Und wir sehen einerseits die Liebe Jesu, und gleichzeitig auch die Macht, die Jesus hat, dass er solche Wunder vollbringen kann. Unser geliebter Herr tut übernatürliche Dinge. Er ist kein herkömmlicher Arzt, der mal ein paar Medikamente verschreibt, uns eine Krankschreibung gibt und dann passt schon. Nein, er heilt übernatürlich. Und damit zeigt er, dass er eine göttliche Vollmacht hat. Denn nur Gott kann Menschen so heilen. Jesus ist der Herr, dem nichts unmöglich ist. Er hat eine unbeschreibliche Macht. Ja, selbst die bösen, unsichtbaren Mächte, die müssen Jesus gehorchen. Die Dämonen, die sind viel mächtiger als wir Menschen. Aber gegen Jesus haben sie keine Chance. Er spricht ein Wort und sie müssen ausfahren. Jesus war so mächtig, dass er die Dämonen nicht mal zu Wort kommen ließ. Auch das lesen wir in diesem Text. Das liegt wahrscheinlich daran, dass nur Jesus und nur seine Jünger die Autorität haben, zu sagen, wer Jesus wirklich ist. Jesus hat in Markus 1 ja angekündigt, dass das Reich Gottes, das heißt die Königsherrschaft Gottes, herbeigekommen ist. Jesus ist der König und da, wo der König ist, da ist auch sein Reich. Und wir sehen, dass diese Wunder, die hier geschehen, ein Ausdruck dieses Reiches ist, was jetzt kommt. Gott wirkt auf ganz besondere Art und Weise. Jesus ist der, der Kranken und besessenen Menschen helfen kann. Er ist der König, der kaputte Menschen und unsere kaputte Welt wieder neu machen kann, der alles wiederherstellt. Jesus ist mächtig. Das zeigt uns dieser Text. Jesus wird uns hier vorgestellt als ein Herr voller Liebe und voller Macht. Und so hilft er den Kranken und den Besessenen. Aber ich denke, wir dürfen uns fragen, war das seine hauptsächliche Agenda? Wollte er das vor allem erreichen? Also wenn Jesus damals so ein LinkedIn-Profil gehabt hätte, wie vielleicht manche von uns heutzutage, wäre in diesem LinkedIn-Profil gestanden, Jesus, Heiler und Dämonenaustreiber? Der weitere Text zeigt uns, dass Jesus noch viel mehr ist. Sein Ziel geht viel weiter. Und das führt uns zum zweiten Punkt dieser Predigt, wozu Jesus vor allem gekommen ist. Und wir wollen noch einmal Vers 35 gemeinsam lesen. Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Jesus betet. Er ist eigentlich sehr spät ins Bett gegangen. Er hatte wenig Schlaf. Der Tag zuvor war vollgepackt. Er hat so viele Dinge gemacht. Und trotzdem steht er vor Sonnenaufgang auf, um zu beten. Ich musste da an uns denken, wofür stehen wir auf am Morgen? Manche stehen vielleicht auf, um zu frühstücken, der Magen grummelt schon. Andere stehen vielleicht auf für den Kaffee, man wacht auf und denkt direkt an dieses schwarze Gold. Jesus stand nicht auf fürs Frühstücken, Jesus stand nicht auf, um Kaffee zu trinken, sondern um zu beten. Das ist wirklich bezeichnend. Jesus will seinen Arbeitsalltag nicht beginnen ohne das Gebet. Er will nicht heilen, er will nicht Wunder tun, er will nicht predigen, er will nichts machen ohne zu beten. Jesus braucht das Gebet. Jesus war ein wahrer Mensch und als wahrer Mensch wusste er um seine Abhängigkeit vom Vater im Himmel. Und wir sehen hier auch, Jesus verlässt die Menschen. Auch das ist sehr spannend. Er verlässt den Ort des Geschehens. Am Tag zuvor ist so viel passiert, er könnte jetzt einfach weitermachen mit seinen genialen Wundern, aber er lässt alles stehen und liegen. Er verlässt die Menschen, die Hilfe brauchen, um zu beten. Hier sehen wir, wie das Gebet für Jesus sehr, sehr wichtig war. Es war einer seiner höchsten Prioritäten. Und wir lesen auch, wo Jesus betet, er geht an einen einsamen Ort. Er will alleine sein, allein mit seinem Vater. Er verlässt auch seine geliebten Jünger, weil er jetzt bei seinem geliebten Vater sein will. Für Jesus war echte Ruhe die Zweisamkeit mit seinem Vater im Himmel. Für ihn war die Gemeinschaft mit ihm so wertvoll und so kostbar. Das heißt, beten war für Jesus keine lästige Pflicht, die er irgendwie erledigen musste, um seinen Dienst halt zu machen, sondern beten war für ihn ein kostbares Vorrecht und ein Genuss. Und ich denke, liebe Gemeinde, dass wir hier von diesem Gebetsleben Jesu einiges lernen können. Und ich will drei kurze Punkte nennen, die wir mit nach Hause nehmen können, auch für unsere Gebete. Der erste Punkt ist, Gebet ist wichtig. Also mir persönlich, mir fällt es oft schwer, zum Beispiel auf Schlaf zu verzichten, um zu beten. Und vielleicht bin ich da nicht alleine, aber ich glaube, wir denken ja ganz häufig, dass wir keine Zeit haben, um zu beten. Wir meinen, wir sind zu beschäftigt. Der Alltag ist so voll, ich habe so viele Aufgaben, so viel Verantwortung, ich kann jetzt nicht beten. Aber seht ihr, Jesus hatte viel mehr zu tun als wir. Der hatte riesige Aufgaben, da haben wir gar keine Ahnung von. Ganz viele Menschen wollten was von Jesus, er hatte viel Verantwortung. Und trotzdem hat sich Jesus Zeit genommen, um zu beten. Und das, ihr Lieben, darf bei uns genauso sein. Gebet darf bei uns die höchste Priorität haben. Deswegen will ich dich fragen, erkennst du, wie wichtig das Gebet auch für dich ist? Ein zweiter Punkt, den wir lernen können. Gebet ist notwendig. Jesus brauchte das Gebet und wenn Jesus das brauchte, dann wir viel mehr. Ich denke, wir denken so oft, dass wir auch unabhängig von Gott leben können. Wir denken, dass wir auch ordentlich unseren Job machen können, dass wir auch ordentlich die Kinder erziehen können, den Haushalt machen, was auch immer, ohne das Gebet und ohne Gott. Aber das ist letztlich eigentlich nur unser stolzes Herz, was hier spricht. Ein Herz, was uns predigt, wir können tun und lassen, was wir wollen, aus eigener Kraft. Aber ihr Lieben, wir brauchen Gott. Wir brauchen Gott mehr als alles andere. Und deshalb brauchen wir auch das Gebet, weil wir uns im Gebet abhängig machen vom allmächtigen Herrn. Erkennst du, dass du das Gebet brauchst? Lebst du abhängig von Gott? Und ich will uns noch einen dritten Punkt nennen über das Gebet, den wir mit nach Hause nehmen können. Gebet ist wertvoll. Es ist ein wertvolles Vorrecht. Wir dürfen Gebet genießen und Freude daran haben. Wenn wir Gemeinschaft mit dem Herrn haben, dann darf das echte Ruhe für uns sein. Mehr als wenn wir im Urlaub sind. Und ich denke, wenn wir das so hören, dann müssen wir auch direkt daran denken, dass wir das nicht immer so erleben, oder? Also ich persönlich kenne das nur zu gut, wenn man keine Lust auf das Beten hat. Es ist dann nur eine lästige Pflicht, die wir halt erledigen müssen. So wie vielleicht jetzt gerade noch die Steuererklärung bis nächste Woche Montag für einige eine lästige Pflicht ist, die wir erledigen müssen, so kann das Gebet auch zu einer lästigen Pflicht für uns werden. Wenn es dir persönlich so geht, dann will ich dich ermutigen, sei damit nicht zufrieden. Ich bin der Überzeugung, Gott hat das größte Interesse daran, dass Gebet für uns Freude bedeutet. Und deswegen will ich uns einladen, lasst uns dafür kämpfen, dass das Gebet uns wertvoll ist. Lasst uns Gott anflehen, dass er unser Herz verändert, sodass wir das Gebet genießen können. Wie wäre es, wenn wir heute nach dem Gottesdienst miteinander genau darüber ins Gespräch kommen, bei Kaffee, bei Plätzchen und voneinander lernen, wie kann man Gebet genießen? Wie kann Gebet ein Schatz für uns sein? Also drei Dinge zeigt uns Jesus über das Gebet. Gebet ist wichtig, es ist notwendig und es ist wertvoll. Aber als Jesus damals gebetet hat, wurde er irgendwann unterbrochen. Wir lesen nochmal die Verse 36 und 37. Simon aber und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Die Jünger, die sind auch irgendwann aufgewacht, hatten wahrscheinlich keinen Wecker, aber vielleicht ist die Sonne aufgegangen und sie haben dann gemerkt, oha, Jesus ist weg. Und dann sind sie aufgesprungen und losgeeilt, um Jesus schnell zu finden. Ist vielleicht so ein bisschen so, wie wenn Daniel und ich hier unten im Büro sitzen. Unten im Büro ist das Telefonnetz nicht so gut. Das heißt, wenn wir angerufen werden, dann springen wir schnell auf, wir eilen hoch, um mit der Person zu reden, die uns gerade anruft. Und vielleicht ganz ähnlich sind die Jünger damals aufgesprungen und haben Jesus gesucht. Und sie sind dann losgegangen und sie haben ihn gefunden. Und dann sagen sie zu ihm diese wichtigen Worte, jedermann sucht dich. Die Menschen damals, sie wollten mehr von Jesu Dienst. Sie wollten wahrscheinlich dasselbe wie am Tag zuvor, nämlich die Wunder. Und die Jünger, sie scheinen ganz genauso zu sein. Wenn die Jünger zu Jesus sagen, jedermann sucht dich, dann steckt dahinter auch ihre Erwartung an Jesus. Die Jünger meinen zu wissen, was Jesus jetzt tun sollte. Sie sehen die Menschen in Not, es gibt immer noch Kranke, immer noch Besessene und sie wissen jetzt ganz genau, was Jesus tun sollte. Sie zählen eins und eins zusammen und sie sind sich sicher, wir sollten jetzt hier bleiben, wir sollten jetzt zu den Menschen gehen, damit Jesus auch ihnen helfen kann. Vielleicht haben sie gedacht, als sie Jesus dort beim Beten getroffen haben, Jesus, wo bist du denn? Was machst du denn hier an diesem einsamen Ort? Die Menschen, die sind doch ganz woanders. Wir müssen jetzt wieder in die Stadt gehen. Alle warten schon auf dich. Das war die Erwartung, die die Jünger an Jesus hatten. Aber wir sehen am Ende unseres Textes, dass Jesus ganz andere Pläne hatte. Wir lesen nochmal Vers 38 und Vers 39, wie Jesus jetzt auf ihre Erwartung antwortet. Und er sprach zu ihnen, lasst uns anderswohin gehen, in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die bösen Geister aus. Das heißt, Jesus hatte eine ganz andere Mission als seine Jünger. Hier treffen zwei Welten aufeinander. Jesus will nicht bleiben, sondern er will gehen. Er will in die anderen Städte ziehen. Die Jünger haben ja gerade eben zu Jesus gesagt, alle Menschen suchen dich, aber dabei meinten sie die Menschen aus dieser einen Stadt. Aber Jesus, er denkt an die vielen, die ihn noch nicht kennen und noch nicht suchen, aber so dringend brauchen. Deswegen will Jesus auch in die anderen Städte gehen. Und unser Herr sagt, dass er predigen will. Er sagt, zum Predigen ist er gekommen. Und genau das hat er dann auch gemacht am Ende des Textes, Vers 39. Er geht durch ganz Galiläa, einen großen Bereich, und er predigt und er treibt Dämonen aus. Wir sehen also, Jesus hatte eine größere Vision für seinen Dienst, als nur zu heilen und Dämonen auszutreiben. Ja, Jesus hat Menschen geheilt. Das war wichtig. Er wollte den Menschen, die leiden, körperlich helfen. So zeigt Jesus seine Liebe, so zeigt Jesus seine Macht. Aber Menschen körperlich wieder aufzuhelfen, das war für Jesus nicht genug. Ja, Jesus hat böse Geister ausgetrieben. Das war ein Wunder, auch das war wichtig. Er zeigt, wie stark er ist. Er zeigt, dass er das ungeschehen machen kann, was durch die Sünde kaputt gegangen ist. Aber Menschen von Dämonen zu befreien, auch das ist für Jesus nicht genug. Jesus hat viel mehr zu bieten, als nur heilen und Dämonen auszutreiben. Er will die Menschen retten. Und von dieser Rettung predigt er. Die Botschaft von Jesus ist, dass in Jesus Gott selbst in diese Welt gekommen ist. Gott wurde Mensch. Jesus kam zu uns in unsere kaputte Welt. Eine Welt, in der wir krank werden. Eine Welt, in der Menschen von Dämonen besessen sind und Dämonen ihre Verwüstung anrichten. Und diese Welt, in der wir leben, die wir nur als kaputt kennen, die war nicht immer kaputt. Gott hat die Welt ursprünglich wunderbar gemacht. Die ersten Menschen, die er gemacht hat, die haben noch in einer perfekten Welt gelebt. Aber die ersten Menschen haben gegen Gott rebelliert. Sie wollten nicht so leben, wie Gott das wollte. Und seitdem sind wir Menschen alle von Gott getrennt. Wir haben uns zu Feinden Gottes gemacht. Wir laden jeden Tag eine Schuld auf unsere Schultern. Unser ganzes Leben ist eine Rebellion gegen Gott. Wir lieben Gott nicht so, wie wir das sollten. Wir geben ihm nicht die Ehre. Die Bibel spricht hier von Sünde, Rebellion gegen Gott. Und das trifft auch auf dich ganz persönlich zu. Auch du bist ein Sünder vor Gottes Augen. Auch du machst dich durch das, wie du lebst, zu einem Feind Gottes. Aber siehst du, genau deswegen ist Jesus gekommen. Und genau deswegen ist Jesus und seine Botschaft so wunderschön. Jesus hat gepredigt, dass das Reich Gottes jetzt da ist. Und da, wo Jesus das Sagen hat, da kann er alles wieder neu machen. Das, was kaputt gegangen ist durch unsere Sünde, das kann Jesus wieder neu machen und wiederherstellen. Er kann unser kaputtes Leben wieder neu machen. Jesus sagt, dass er der Arzt ist, der Kranken helfen kann. Er kommt für Sünder wie dich und wie mich, um ihnen zu helfen, um sie zu sich zu rufen, um uns Vergebung zu schenken. Jesus hat einmal gesagt, dass er nicht gekommen ist, um sich selbst dienen zu lassen, sondern um zu dienen und um sein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele. Und Jesus war selber der eine Mensch, der so ganz anders gelebt hat als du und ich. Jesus war der beste Mensch, den dieser Planet jemals gesehen hat. Jesus war gerecht, er war heilig. Jesus war einer, der sich an alle Gebote Gottes gehalten hat. Er hat Gott von Herzen geliebt. Und so war Jesus eigentlich der Einzige, der den Tod nicht verdient. Und trotzdem ist Jesus gestorben. Nicht für das, was er selber falsch gemacht hat, sondern Jesus ist gestorben für uns. Jesus hat unseren Tod getragen am Kreuz. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Und er hat den Zorn, den eigentlich wir verdient hätten, dort am Kreuz getragen. Und so kann Jesus uns Frieden mit Gott schenken. Jesus kann uns Gerechtigkeit schenken. Jesus hat den Tod besiegt. Er hat den Teufel besiegt. Jesus ist auferstanden von den Toten. Er lebt auch heute. Und er ruft auch uns dazu auf, dass wir an ihn glauben. Jesus sagt in diesem Text, dass er damals zum Predigen gekommen ist und das ist heute ganz genauso. Er kommt, um Menschen zu predigen, Menschen wie dich. Auch du brauchst Jesus, auch du brauchst die Heilsbotschaft von Jesus. Jesus will auch dir persönlich mehr geben als körperliche Gesundheit. Jesus will dich retten. Und genau das ist deine Einladung, die wir dir aussprechen wollen. Genau dafür sind wir hier als Gemeinde in Bayreuth, weil wir hoffen, dass du erkennst, du brauchst Jesus in deinem persönlichen Leben. Wenn du dazu Fragen hast, wer Jesus ist, was er wirklich gemacht hat und wie man das auch annehmen kann, dann komm gerne nach dem Gottesdienst einfach auf uns zu. Wir würden es lieben, mit dir ins Gespräch darüber zu kommen, warum Jesus auch so wichtig ist für dich ganz persönlich. Jetzt sitzen wir hier als Gemeinde Jesu und wir dürfen wissen, dass wir an den Herrn glauben, dass wir diese Rettung, die er Menschen anbietet, schon empfangen haben. Und wir als Jünger Jesu, wir sollten Jesus nachfolgen in allem, was er tut. Jesus ist zum Predigen gekommen und das heißt für uns als Gemeinde, auch wir sind zum Predigen da. Wir sollen Prediger des Evangeliums sein und bleiben. Und das ist eine Wahrheit, die erstmal für dich ganz persönlich als Christ wichtig und wahr ist. Du bist aufgerufen dazu, Jesus in deinem persönlichen Leben weiterzugeben. In den Beziehungen, die du zu anderen Menschen hast, die Jesus noch nicht kennen, ist das dein heiliger Auftrag, Jesus weiterzugeben. Sag das Evangelium deiner Familie, sag es deinen Nachbarn, deinen Freunden, deinen Arbeitskollegen, deinen Schulfreunden. Tritt in die Fußstapfen von Jesus und gib ihn weiter. Ich denke, ein erster wichtiger Schritt, wie wir das persönlich leben können, ist, dass die Menschen um uns herum wissen, dass wir Christen sind. Mach kein Geheimnis daraus, dass du Christ bist, dass du jeden Sonntag in Gottesdienst gehst und dass Jesus dein Ein und Alles ist. Und wenn du das mal nicht als ein Geheimnis lässt, sondern allen Menschen zeigst, dann schau mal, was Gott dir für Möglichkeiten gibt, um ihn zu bezeugen. Ich denke, gerade jetzt in der Ferienzeit haben wir Gelegenheit dazu. Lasst uns doch unsere freie Zeit dafür benutzen, um ein Zeugnis zu sein für Jesus in unserem Urlaub. Und das Schöne ist aber, dass wir das alleine tun sollen, aber damit nicht alleine bleiben müssen, sondern dieser Auftrag, das Evangelium weiterzugeben, den haben wir ja als ganze Gemeinde. Wir sind nicht alleine, sondern dürfen uns gegenseitig unterstützen. Genau dafür sind wir als Gemeinde da, dass wir das Evangelium weitergeben. Und ich denke, das ist eine wichtige Erinnerung, die wir immer wieder brauchen. Wir dürfen das nicht vergessen. Wir dürfen den Fokus nicht verlieren auf die Mission, die unser Herr uns gibt. Ich denke, die Gefahr ist groß, dass wir als Gemeinde uns irgendwann nur noch um uns selber drehen. Dass wir nur an uns denken, dass wir zum Beispiel nur wollen, dass wir als Gemeinde wachsen, dass immer mehr Menschen uns als Gemeinde kennenlernen, dass wir immer mehr Mitglieder werden. Aber wir dürfen den Blick auf Gottes Reich nicht verlieren. Jesus hat nicht nur uns als Gemeinde hier vor Ort, sondern die ganze Welt ist gefüllt von Gemeinden, die zu ihm gehören. Ich denke, es gibt noch eine weitere Gefahr, wie wir den Fokus auf die eigentliche Mission haben, verlieren können. Heute gibt es ja viele diakonische Hilfswerke in Deutschland und in der Welt. Sie helfen Menschen mit dem körperlichen Wohl. Aber leider ist heutzutage ganz oft die Verkündigung des Evangeliums in Vergessenheit geraten. Und ich denke, es ist ganz klar, Diakonie, Fürsorge, praktische Hilfe, die sind sehr wichtig, das ist keine Frage. Das körperliche Wohl von Menschen ist uns wichtig und wenn möglich, dann dürfen und sollen wir Menschen helfen. Aber ihr Lieben, wir dürfen nicht vergessen, was unsere eigentliche Verantwortung ist. Wir sollen vor allem Prediger des Evangeliums sein. Genau dazu hat uns Jesus hier zurückgelassen in dieser Welt. Er hätte schon lange wiederkommen können, wir könnten schon im Himmel sein, aber Jesus will, dass wir hier bleiben und dass wir für ihn Licht und Salz sind. Er will, dass wir Licht in der Finsternis sind für ihn. Deswegen lasst uns doch ein Werkzeug in Gottes Hand sein, damit er noch mehr Menschen rettet. Im Oktober haben wir als Gemeinde genau dazu eine gute Gelegenheit. Im Oktober haben wir hier in der Gemeinde eine Evangelisation vom 10. bis zum 13. Oktober. Markus Wesch wird zu uns zu Besuch kommen. Er ist ein Evangelist und wir werden an diesen Tagen jeden Abend uns hier treffen für einen evangelistischen Vortrag. Deswegen trag dir das in deinen Kalender ein, 10. bis 13. Oktober. Überleg dir schon mal, wen du von deinen Kontakten einladen könntest zu dieser Evangelisation und dann lasst uns vor allem dafür beten, dass Gott diese Tage benutzt, um Menschen zu retten. Und ich will schließen mit einer weiteren wichtigen Art und Weise, wie wir als Gemeinde Prediger des Evangeliums sein können, nämlich indem wir andere Gemeinden gründen. Das sehen wir schon in der Bibel. Zum Beispiel der große Missionar Paulus, der war einer, der Gemeinden gegründet hat. Und es gibt auch heutzutage die Not nach Gemeindegründungen. Es gibt auch bei uns benachbarte Gegenden, wo Geschwister lange fahren müssen oder viel suchen müssen, um eine gute Gemeinde zu finden. Ich bin ja relativ neu hier in der Gegend, aber ich habe mir sagen lassen, die Oberpfalz ist so eine Gegend, wo es dringend gute Gemeinden braucht. Und deshalb will ich uns fragen, sehen wir das als unseren Auftrag, andere Gemeinden zu gründen? Ich hoffe, das ist so, denn es ist unser Auftrag. Wenn nicht, wenn wir das nicht als unseren Auftrag sehen, dann sollten wir uns fragen, warum ist denn das so? Ich denke, es gibt manche Vorbehalte, die wir gegen Gemeindegründungen haben können. Vielleicht vor allem, Gemeindegründungen sind ziemlich kostenspielig. Das ist so, ne? Geliebte Geschwister gehen dann weg in die neue Gemeinde. Wenn man eine Gemeinde gründet, dann ziehen immer auch wichtige Mitarbeiter mit, die vielleicht uns dann fehlen. Auch selber der zu sein, der in eine neue Gemeinde geht, das ist nicht immer leicht. Man vermisst die Muttergemeinde und die Geschwister dort. Es kann auch sein, dass es nur unsere Bequemlichkeit ist, die eigentlich im Weg steht, dass wir nicht aufgeben wollen, das, was wir gerade haben, dass wir nicht bereit sind, dieses Opfer zu bringen. Es gibt viele Dinge, die Gemeindegründungen für uns kostenspielig machen können und wir müssen das gut prüfen. Aber ich bete vor allem dafür und ich hoffe, dass wir das mit nach Hause nehmen. Ich bete dafür, dass wir immer mehr bereit werden, für Jesus Dinge in Kauf zu nehmen. Jesus ist es wert. Denk daran, wer er ist. Denk daran, was er für uns getan hat. Und lasst uns das als Ansporn dafür nutzen, ihm alles zu geben, leidensbereit zu sein für ihn. Ich bete, dass wir den Blick haben, nicht nur auf unsere vier Wände, auf unsere Gemeinde, sondern für sein Reich. Und ich bete, dass wir den Herzschlag haben für sein Reich in dieser Welt. Wir sind also dazu aufgerufen, Prediger des Evangeliums zu sein. Und wenn wir uns unsere Gemeinde wie ein Wohnzimmer vorstellen, dann kann man sagen, dass die Kanzel kein altes Möbelstück ist, was wir eh bald auf eBay verkaufen. Sondern die Predigt, zu der wir aufgerufen sind, die ist die, die Gott benutzen will, um Menschen den lebendigen Glauben zu schenken. Durch die Predigt können Menschen ihren Schöpfer kennenlernen. Durch die Predigt des Evangeliums macht Gott Menschen, die tot waren, zu lebendigen Menschen. Und das Evangelium ist die Kraft, die Gott benutzt, um Menschen zu retten und auch die Kraft, die er benutzt, um uns in der Heiligung wachsen zu lassen. Deswegen, liebe Gemeinde, lasst uns Prediger des Evangeliums sein. Amen. Wir wollen noch miteinander beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du zum Predigen in diese Welt gekommen bist und dass du selbst die Botschaft bist, die du gepredigt hast und die auch wir predigen dürfen. Wir danken dir für dein Werk für uns am Kreuz und in der Auferstehung. Und wir flehen dich an, dass wir unserem Auftrag als Gemeinde nachkommen dürfen. Bitte schenk, dass die Evangelisation uns immer wichtiger werden darf. Das ist dein Werk in uns. Schenk, dass wir deine Jünger sind, die auf dem Herzen dieselbe Mission tragen, die du auf dem Herzen hast. Gib uns einen Herzschlag für dein Reich. Schenk, dass wir deine Ehre so sehr lieben, dass wir wollen, dass noch mehr Menschen dich kennenlernen und zu deinen Anbetern werden. Wir bitten dich, dass du uns dazu deinen Geist schenkst, dass wir als Gemeinde diesem heiligen Auftrag nachkommen dürfen. Und bitte schenk, dass wir uns als Gemeinde darin auch gegenseitig unterstützen. In Jesu Namen beten wir. Amen. Wir wollen auf das Wort Gottes antworten in den nächsten Liedern. Wir singen drei Lieder zusammen. Das erste ist Seliges Wissen. Und da passt der Refrain sehr gut zu dem, was wir gerade aus Gottes Wort gehört haben. Ich will ihn uns kurz vorlesen. Dort singen wir gleich, lass mich's erzählen, Jesus zu Ehr. Wo ist ein Heiland wie unser Herr? Wer kann so segnen, wer so erfreuen? Keiner als Jesus, preis ihm allein.